Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Datenfreiheit. Es ist wieder Zeit für ein Gespräch mit Rudi Kramer. Er ist wieder zu Gast und bringt seinen Bericht über den Datenzirkus mit. Wir sprechen heute über interessante Themen von den Aufsichtsbehörden, von der Rechtsprechung. Wir schauen auf die Gesetzgebung sowie KI und Ethik. Last not least haben wir ein paar interessante Veröffentlichungen herausgesucht und gehen auf eine spannende Diskussion ein, nämlich ob private Handys und Tablets aus den Schulen verbannt werden sollen. Es ist der 10. März und über all das spreche ich mit Rudi Kramer und Professor Dr. Tobias Keber. Hallo Tobias, hallo Rudi.
Hallo zusammen.
Hallo, guten Abend.
Also unsere Liste ist lang und ich kann das jetzt schon ankündigen. Wir werden uns wieder mit den unterschiedlichen Rubriken aus dem Datenzirkus beschäftigen, aber es kann sein, dass wir bei den einzelnen Rubriken mehr als ein Thema ansprechen. Und ich würde sagen, legen wir auch schon los. Wir starten mit der Rubrik Aufsichtsbehörden und Chef, ich würde dir das Wort geben.
Ja, was ich mitgebracht habe von Rudis Liste, ist die koordinierte Durchsetzung des Rechts auf Löschung seitens des ETSA. Was ist das, dieses Coordinated Enforcement Framework? Man überlegt sich gemeinsam einen Schwerpunkt, sehr einfach gesprochen, arbeitet einen Fragebogen aus und dieser Fragebogen wird dann an bestimmte Akteure versendet und ausgewertet. Diesmal soll es an dieser Stelle um das Recht auf Löschung gehen, ein ja, sehr prominentes Recht der Datenschutzgrundverordnung, das aber immer noch mit vielen Fragen einhergeht. Wie mache ich das eigentlich konkret? Wie sind die Prozesse im Unternehmen? Welche Fristen gelten auch? Wann gilt das Recht zum Beispiel mal nicht? Ja, ausnahmsweise. Die DSGVO buchstabiert das zwar alles ein bisschen aus, aber viele Fragen, wie das eben häufig so ist, bleiben offen. Und vor diesem Hintergrund steht jetzt also diese koordinierte Prüfung. Und das Thema hatte witzigerweise auch Baden-Württemberg vorgeschlagen innerhalb des ETSA. Es ist angenommen worden und jetzt machen ganz viele mit. Wer macht mit? Also neben uns aus Deutschland noch Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und die BFDI macht auch mit. Ja, jetzt wird oder ist schon ein Fragebogen ausgearbeitet worden, der jetzt in den Ländle bei uns und eben auch bei den anderen Staaten, die mitmachen, ausgebracht wird und dann werden die Antworten ausgewertet. Ja, wir sind ganz, ganz gespannt, was dann am Schluss in dem Bericht eben auch drinstehen wird.
Ja, kann ich gleich mal nachhaken. Ich bin eigentlich tätig in einem Bundesland, das bislang nicht teilnimmt, zumindest nach der bisherigen Presseinformation der DSK. Aber ich finde immer solche Fragebögen von Aufsichtsbehörden, diese anlasslosen Fragebögen, immer ganz hilfreich, auch für ein Eigenaudit, wo man einfach mal gucken kann, wo stünde ich denn oder welche Antworten könnte ich denn geben, würde ich gefragt werden. Wird dieser Fragebogen auch veröffentlicht oder muss man darauf warten, bis er von irgendeinem der Teilnehmenden geleakt wird?
Also diese Frage, Rudi, die du stellst, haben uns schon einige gestellt und wir werden demnächst auf unserer Homepage ein paar weitere Informationen haben. Also lohnt der Blick auf unsere Homepage und da kann man vielleicht das eine oder andere finden, wenn das deine Frage beantwortet.
Ja, wir können ja vielleicht auch ein bisschen eine kleine Sneak Preview. Was könnte das denn so für Fragen sein, die gestellt werden? Also es geht einfach darum, um einen Eindruck zu kriegen, wie läuft eigentlich das Löschen bei den verschiedenen Akteuren, was öffentliche Stellen sein können, was nicht öffentliche Stellen sein können. Und das wird so versucht, über den Fragebogen ein bisschen abzufragen. Da wird es also um Fragen gehen, wie groß ist der entsprechende Akteur, wie häufig habt ihr denn Löschanfragen? Wie geht ihr damit um? Das wird hier abzubilden sein. Und wie ist zum Beispiel der Workflow? Ja, also wie sind die Prozesse? Das wird dieser Fragebogen adressieren. Und ansonsten natürlich stay tuned auf unserer Website.
Und ich darf vielleicht noch, Rudi, bevor du loslegst, sagen, für uns in Baden-Württemberg wird das Thema Löschen auch etwas größer werden, weil wir etwas sehr Schwäbisches machen.
Ja, die Kehrwoche, die digitale Kehrwoche, das ist so ein bisschen das Motto auch für dieses Jahr. Das heißt, wir werden dazu mindestens eine Veranstaltung machen. Ne? Also wie kehrt man, wie löscht man, wie macht man sauber, ganz konkret, mit Tipps auch. Und möglicherweise entsteht auch eine Handreichung. Das heißt also, das ist so ein bisschen unser Thema für dieses Jahr 2025.
Das passt ja wunderbar zur Jahreszeit, zum Frühjahrsputz.
Digitaler Frühjahrsputz oder Kehrwoche, wie man hierzulande. Ja, genau.
Rudi, hast du noch was? Sonst kommen wir zu deinem Thema.
Ja, Nee, ich würde ganz gern, genau, das Thema, das ich mir ausgesucht habe, ist eigentlich eine Entscheidung des, oder eine Veröffentlichung einer Entscheidung des BayLDA. Das BayLDA hat schon seine Pressemeldung dazu im Dezember veröffentlicht auf der Homepage, aber es ist eine Entscheidung, die quasi auf europäischer Ebene mit anderen Aufsichtsbehörden abgestimmt wurde und deswegen wurde es als One-Stop-Shop-Entscheidung auf den Seiten des ETSA auch veröffentlicht. Da geht es um das Unternehmen Worldcoin, mittlerweile umbenannt in World oder World Foundation. Das ist ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, eine Art, und jetzt muss man eben aufpassen, wie man es nennt, weil darauf kommt es an, eine Art Verifikation einer Augen-Iris mit einer Person vorzunehmen. Und da geht schon der Streit los, wann ist ein Datum anonym oder nur pseudonym oder reicht es aus, wenn ich quasi so einen Wert dann entsprechend verhasche und teile und wer kann noch eine Zuordnung vornehmen? Das BayLDA hat sich da mit dem Unternehmen, das seinen Sitz eben in Bayern hat, als europäisch zuständige Aufsichtsbehörde längere Zeit auseinandergesetzt und kam letztendlich zu dem Schluss, dass das, was das Unternehmen angegeben hat, nicht den Anforderungen entspricht, die das BayLDA an eine Anonymisierung stellt und hat diese Position auch europaweit mit den Aufsichtsbehörden über den ETSA abgestimmt. Mit dem Ergebnis, dass es eben Änderungen verlangt, teilweise auch die Löschung von bisher erhobenen Daten. Und das Unternehmen hat den Bescheid angefochten. Das liegt momentan beim Verwaltungsgericht Ansbach. Das ist eine der Themenentscheidungen, von denen man, ich will nicht sagen hofft, aber von denen es hilfreich wäre, wenn es auch beim EuGH landen würde. Denn das ist wieder eine so die Frage aller Fragen für die Tür zur DSGVO. Wann ist ein Datum, wann hat es einen Personenbezug und wann nicht? Und wir sind ja auch alle noch in freudiger Erwartung auf die Guideline des ETSA zum Thema Anonymisierung, die da ja eigentlich damit korrespondieren müsste. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei LDA im November, Dezember eine Entscheidung trifft, die dann aber nicht den Anforderungen der Guideline des ETSA entsprechen würde. Ja, und das finde ich sehr spannend. Der Bescheid ist veröffentlicht, hat mehrere Seiten. Manche Themen oder manche Aussagen sind geschwärzt aus Rücksichtnahme auf das Unternehmen. Aber die wesentlichen Entscheidungen sind lesbar, ist auf Englisch und auf den Seiten des ETSA hinterlegt.
Und wenige Seiten, es sind schon einige Seiten, oder, lieber Rudi, wenn ich mich recht entsinne?
Ja, ja, über 100.
Ja, 130
aber,
oder sowas, genau.
Also ja, aber es wird vor allem, und was ich eben sehr, sehr schön finde, dass es eben auch die ganze Historie auch so auch beschrieben wird, dass man es eben wirklich gut nachvollziehen kann. Das Spannende für uns sind natürlich die Ausführungen zum Personenbezug. Man muss auch sagen, der Rechtsvertreter des Unternehmens hat sich auch schon öffentlich geäußert, also ist kein Geheimnis, hat auch schon bei einer Fachzeitschrift seine Ansicht hinterlegt, auch das BayLDA hat in dem Editorial, das frei zugänglich ist, dieser Fachzeitschrift, seine Position schon skizziert. Und ich weiß nicht, ob das VG Ansbach sich traut, in Anführungszeichen, da zu entscheiden oder ob sie nicht wirklich die Chance nutzen, diese wesentlichen Entscheidungen dem EuGH vorzulegen.
Ja, ja, wäre vielleicht ganz, ganz gut auch.
Fein. Dann, wie angekündigt, wir bleiben in der Rubrik, auch wenn ihr beiden schon ein Thema habt. Und frage dich, Chef, hast du noch ein Aufsichtsbehördenthema oder welches hast du dir herausgesucht von der Zusammenstellung von Rudi?
Von der großen Liste, ja. Etwas, was auch uns betrifft, ist eine kleinere Meldung, aber trotzdem und gleichwohl sehr wichtig, weil es eine Veranstaltung ist, die wir jetzt schon mehrfach hatten und die sich zunehmend großer Beliebtheit erfreut. Also das sehen wir an den Anmeldezahlen. Es ist ein E-Learning-Kurs zu Datenschutz und Informationsfreiheit, also beides, ne? Nicht nur der Datenschutz, sondern auch die Informationsfreiheit als die andere Seite der Medaille, auch im Rahmen unserer Zuständigkeit. Und dieser E-Learning-Kurs ist in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung und der Kurs heißt Wer sieht mich zu Datenschutz und Informationsfreiheit. Man findet dazu auch Informationen auf unserer Website. Ja, es wird, ich werde auch einen kleinen Impuls geben. Da geht es um Fragen der Globalisierung, ne? Was passiert mit dem Datenschutz in einer doch stark globalisierten, auch und jetzt vor dem Hintergrund jüngster Geschehnisse, sicherlich werde ich auch was zu sagen. Dann geht es aber auch um Fragen der...
Du meinst die USA?
Ja, vielleicht, okay. Richtig. Es geht aber auch um Digitalisierung und die Kritik, dass bestimmte Angebote eben nicht mehr analog verfügbar sind. Darüber werden wir kurz sprechen. Von daher, ja, es geht auch nochmal um die E-Akte. Aber insgesamt ist dieser Kurs über mehrere Wochen mit unterschiedlichen Themen. Es gibt dann auch immer so Selbstlernbereiche und dann gibt es wieder Input. Also der ist didaktisch sehr, sehr gut aufbereitet, wie ich finde. Ist eine tolle Sache. Also Informationen auf unserer Website.
Finde ich sehr schön, dass ihr da so ein Angebot habt. Ich bin fast jetzt ein bisschen provokant. Es ist ja in Deutschland noch nicht festgelegt, wer denn die Aufsicht zu KI übernehmen soll. Ist noch nicht festgelegt, weil die letzte Bundesregierung dazu nicht mehr kam. Die neue hat momentan noch andere Sorgen. Sollte der LFDI Baden-Württemberg auch für die Aufsicht von KI zuständig sein, würdet ihr dann auch so ein Lernangebot machen für die legendäre KI-Kompetenz nach Artikel 4?
Das müssten wir ja fast.
Ja, wir kommen dann, glaube ich, später auch nochmal zu einem anderen Kompetenzthema. Es wird nämlich momentan wahnsinnig spannend, was auf der regulatorischen Ebene alles passiert. Weniger in Deutschland wegen der Wahl oder wegen der momentanen Stillstands im Gesetzgebungsverfahren, aber auf europäischer Ebene. Also ich finde dieses Angebot sehr gut und mich würde es freuen, wenn sich die Aufsichtsbehörden hier ein bisschen besser abstimmen würden, denn letztendlich 16 verschiedene Angebote braucht man nicht. Es reicht ja auch, also euer Angebot hier für E-Learning-Kurs zu Datenschutz und Informationsfreiheit ist ja eigentlich auch für alle anderen Bundesländer, Klammer auf, sofern sie ein Informationsfreiheitsgesetz haben, ja gleich kann ja eigentlich überall verwendet werden. Und das ist eigentlich auch der Vorteil der, ich sage mal, Vielfalt der Aufsichtsbehörden, dass man da eine gewisse Auswahl hat, je nachdem, welche Sensibilisierungsarbeit oder Variante einem gefällt.
Ja, und übrigens, genau, also wir sind schon grenzüberschreitend tätig. Frau 100 macht nämlich auch mit bei diesem Kurs. Also sind jetzt noch nicht alle Bundesländer abgebildet, aber ich sag mal, die mit starker Informationsfreiheit und Transparenz, die auf jeden Fall schon.
Haben wir noch ein weiteres Thema aus der Rubrik Aufsichtsbehörden?
Ja, fange ich mal an. Und zwar geht es da eben, wir hatten gerade schon das Wort KI, quasi künstliche Intelligenz. In anderen europäischen Staaten sind die Zuständigkeiten schon eher geklärt als jetzt in Deutschland. Und an dieser Schnittstelle KI und Datenschutzrecht findet man ja oftmals den Artikel 22, wenn es um automatisierte Entscheidungsfindungen geht. Und die Aufsichtsbehörde in den Niederlanden hat eine Art Konsultation gestartet. Sie hat ein Dokument veröffentlicht und bittet dazu bis zum 6. April Hinweise, um eben da Hilfestellungen zu geben oder Werkzeuge, wie sie es nennen, für die Umsetzung des Artikels 22 im Einsatz von KI. Und die spanische Aufsicht oder auch die britische Aufsicht haben eigentlich auch schon Veröffentlichungen hinterlegt auf ihren Webseiten, wie man eben sicherstellen kann, dass wie es dann immer genannt wird, ein menschlicher Eingriff in die automatisierten Entscheidungen, die eventuell ja auch nachteilig sein könnten für betroffene Personen, auch sichergestellt und nachweisbar gehalten wird. Das ist dann vielleicht auch was, wo sich die deutschen Aufsichtsbehörden orientieren können, je nachdem, wie auch die Zuständigkeiten sein werden. Aber für den Artikel 22 der DSGVO ist die Zuständigkeitsfrage ja schon geklärt.
Die ist geklärt, genau. Und was man natürlich da machen müsste, der 22, gibt es auch EuGH-Rechtsprechung schon dazu natürlich, aber im Grunde den wieder gleich im Schulterblick zur KI-Verordnung. Die KI-Verordnung sagt ja auch, es muss eine Möglichkeit geben, ja im Prinzip die Maschine anzuhalten, also das Notaus. Ne? Und die liegen ja zum Teil durchaus beieinander. Das ist nicht dasselbe, aber da ist es immer gut, wenn man beide Seiten mitdenkt, wenn man nach einem Konzept an der Stelle sucht. Ja.
Kurze Frage, wer das liest, für wen ist das interessant, wer sich mit dem Thema beschäftigen will, Rudi?
Eigentlich für die Experten aus dem Bereich Datenschutz und für die Personen, die sich mit KI-Kompetenz befassen müssen, um da eigentlich mitreden zu können. Wie kann ich eine KI gestalten, gerade wenn es eine Hochrisiko-KI sein soll, um die Nachvollziehbarkeit auch sicherzustellen und eigentlich auch Bias zu vermeiden, also Vorurteile zu verhindern, die vielleicht durch ein gewisses einseitiges Training entstehen könnte.
Gut, danke schön. Dann würde ich sagen, haben wir Rubrik Aufsichtsbehörden besprochen. Kommen wir zur nächsten Rubrik, die in deinem Datenzirkus, Rudi, in deinem Bericht auftaucht, und das ist die Rechtsprechung. Und da würde ich wieder sagen, Tobias, magst du anfangen?
Ja, ein Urteil, das auch in der Datenschutzbubble für Aufsehen, auch aus guten Gründen, für Aufsehen gesorgt hat, ist das Verfahren C-203 aus 22, Dunn und Bradstreet oder Bradstreet. Da geht es im Grunde um eine Auskunftei und die Frage, die sich ja auch an anderen Stellen und anderen Verfahren schon gestellt hat, auch Schufa und Co. Wie ist das eigentlich, wenn ich automatisiert bewertet werde, bescored werde, wie wahrscheinlich es ist, dass ich einen Kredit zurückzahle? Wie stark weiß ich eigentlich oder kann ich wissen oder soll ich wissen, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist? Und das spielt an mehreren Stellen in der DSGVO eine Rolle. Einmal bei der Frage, wie muss man informiert werden, also Artikel 13, 14, aber auch natürlich dann ganz konkret, wenn ich Auskunft verlange. Ja? Das heißt also, ich habe einen gewissen Kredit oder einen bestimmten Vertrag nicht bekommen und mutmaßlich aufgrund eines schlechten Scores. Und dann ist natürlich die Frage, erklärt mir doch mal, woran lag es denn? Ja, lag es daran, dass mein Hobby Bergsteigen ist und ich deswegen vielleicht einen riskanteren Lebensstil habe? War das der Grund? Oder war der Grund, dass ich, wo ich wohne oder ähnliches? Wie kommt der Score überhaupt zustande? Und was ist die, und das ist jetzt schon die rechtliche Wertung, denn das sieht die DSGVO vor, die involvierte Logik. Und was heißt das eigentlich, der Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe H der DSGVO, wenn ich Auskunft verlange und man mir Auskunft zu der involvierten Logik geben muss, wie sieht das aus? Ja? Und die Entscheidung, ich versuche das jetzt, das ist natürlich eine sehr lesenswerte Entscheidung, ich versuche das sehr, sehr stark runterzubrechen. Was heißt denn das? Ja? Muss man mir den Algorithmus herausgeben, also mathematisch sagen, so geht das? Oder muss man es mir so erklären, dass ich es einigermaßen verstehe? Und zuletzt genanntem tendiert der EuGH, der sagt also, man muss jetzt nicht einen Algorithmus, der ja auch ein Geschäftsgeheimnis darstellen kann, das wissen wir auch von der Schufa, gibt es auch BGH-Rechtsprechungen dazu, muss ich den rausgeben? Nein, nicht unmittelbar, aber ich muss es erklären. Ich muss die zentralen Mechanismen erläutern. Ja, also ein Recht auf Erläuterung, nennen wir es mal so, das der EuGH hier fordert. Und das wird man jetzt in der Praxis abbilden müssen. Ja, und das wirft natürlich auch viele Fragen auf. Aber aus Sicht der Betroffenen ist das natürlich eine gute Entscheidung. Oder was meinst du, Rudi?
Ja, aus Sicht der Betroffenen ist es eine gute Entscheidung, wenn ich weiß, quasi, wie sich eine Bewertung über mich zusammensetzt und nach welchen Kriterien ich diese Bewertung dann vielleicht sogar beeinflussen kann. Du hast das Beispiel gebracht mit den Vorauszahlungen. Wenn ich immer gemahnt werden muss, um meine Rechnungen zu zahlen, dann bin ich vielleicht wirklich weniger verlässlich wie jemand, der immer eine Woche vorher zahlt. Oder der versucht, vielleicht ein Konto in Anspruch zu nehmen, in dem er eben vorfällig zahlen kann. Das ist letztendlich, ich komme jetzt mal auf mein Alter. Ich wusste damals in der Schule auch immer, wenn ich jemanden eine Schallplatte, also Schallplatte war das, was es vor der CD gab, wenn ich die jemanden geliehen hatte übers Wochenende, wem muss ich nachlaufen, dass ich es wieder bekomme, schlimmstenfalls auch noch zerkratzt, und wer hat sie mir wieder am Montag wunderbar zugegeben. Das sind genau die Erfahrungswerte, die so eine Auskunftei auch versucht zu hinterlegen, um Unternehmen, die in Vorleistung gehen, eine gewisse Risikoeinschätzung dieses Geschäftspartners mitgeben zu können. Und das ist per se ja nicht schlimm. Man will ja vermeiden, dass Unternehmen ihrem Geld hinterherlaufen, wenn sie eine Leistung erbracht haben. Das Kritische daran ist dann nur, wenn der Betroffene nicht weiß, wie diese Bewertung zustande kommt und im Worst Case eben unter falschen Voraussetzungen eine negative Bewertung bekommt, weil sie für ihn oder für die Bewertung bekommen, nicht transparent ist, wie sie zustande kam. Und darum geht es ja letztendlich um die Nachvollziehbarkeit dieser Bewertung. Das Ganze kam ja letztendlich zustande, das ist jetzt in dem vorliegenden Fall, dass diese Auskunftei in Österreich sagte, oh, da geht es um Betriebsgeheimnisse. Und das ist die zweite Frage, die dann eigentlich der EuGH zu behandeln hatte. Wenn es dann wirklich um Betriebsgeheimnisse geht, Geschäftsbetriebsgeheimnisse, wie kann ein Unternehmen dann damit umgehen? Und da sagt der EuGH, dann sind eben diese Informationen dem Gericht oder der zuständigen Aufsichtsbehörde zu geben, damit die überprüft, ist es tatsächlich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis. Und da bin ich mal gespannt, ob das wirklich dann bei Aufsichtsbehörden landet. Bei Gerichten kann ich es mir eher vorstellen, weil das geht es auch. Richter bekommen Informationen, solche Informationen unter Umständen auch bei Wettbewerbsklagen, bei entsprechenden arbeitsgerichtlichen Streitigkeiten, wenn es darum geht, dass ehemalige Mitarbeiter vielleicht noch Betriebsgeheimnisse verwenden, Kundenlisten, sonstige Sachen. Aber diese Aussage, wenn ich denke, ich habe ein Betriebsgeheimnis, das auch ein Betriebsgeheimnis bleiben soll, weiß ich nicht, ob ich es dann unbedingt einer Behörde oder einem Gericht anvertrauen sollte, damit es dann auch noch aktenkundig wird. Das Spannende in der Aussage des EuGH zu dieser Frage der Nachvollziehbarkeit ist für mich aber dann auch, dass es sich nicht nur auf die Auskunft bezieht, sondern diese Begrifflichkeit der involvierten Logik trifft sich ja auch bei den Informationspflichten.
Ja, genau.
Und das wird spannend, wie man hier rechtskonform die Anforderungen des EuGH erfüllen kann, in Anführungszeichen, ohne die oftmals ja eh schon sehr aufgeblähten Informationspflichten noch mehr zu verkomplizieren. Also das Ganze ist aus Sicht der Betroffenen natürlich schön, dass da eine Nachvollziehbarkeit gegeben sein muss. Aus Sicht derjenigen, die zu informieren haben oder das dann umsetzen müssen, eine Herausforderung, das auch abhängig von der jeweiligen Zielgruppe. Wir kennen ja alle in Artikel 12 die leichte, verständliche Sprache, das auch alles entsprechend mit abzubilden. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die Entscheidung kam ja kurz vor dem Faschingswochenende, dass es schon so aufgenommen worden ist von der Dimension her, wie ich es jetzt momentan einschätze.
Ja, die Dimension, ich glaube auch, die ist gewaltig, aus mehreren Gründen. Und man wird es wahrscheinlich, wie so oft, auch gestuft machen müssen. Ja, also man kann ja auch Informationspflichten gestuft abbilden. Für bestimmte Menschen reicht ein grundsätzliches Wie geht's? Und andere wollen es tiefer wissen. Das heißt, man kann ja auch Informationspflichten in mehreren Ebenen abbilden. Und das Interessante, was hier tatsächlich auch im Raum steht, ist, dass also die Geschäftsgeheimnis muss nicht direkt heraus, also keine Algorithmentransparenz direkt, kann zum Teil dazu führen, dass eine Aufsichtsbehörde, die ja natürlich auch einen größeren Sachverstand hat oder haben müsste bei Algorithmen und wie das Ganze zustande kommt, die wird also in diesen ganzen Prozess zum Teil oder kann eingebunden werden. Das ist übrigens auch zum Teil schon vor diesem vor dieser Gerichtsentscheidung der Fall gewesen.
Wenn ich eine KI nutze und nicht weiß, wie das so passiert, Blackbox-Thema, ist das ein Problem?
Ja gut, das hängt natürlich hiermit zusammen, ne? Also wie erklärbar können bestimmte Dinge sein? Ja, auch nicht jede Auskunftei arbeitet zwingend mit KI. Das können auch regelbasierte Systeme sein und dann sind sie vielleicht leichter erklärbar, während KI sich dann zum Teil der Erklärbarkeit so ein bisschen entzieht. Aber der EuGH sagt hier schon, es muss nachvollziehbar zumindest sein, ne? für jemanden.
Rudi, eine wichtige Frage habe ich noch, bevor wir zu deinem Thema der Rechtsprechung kommen. Welche Schallplatten hast du verliehen?
Welche? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Ja, ich könnte jetzt wirklich einen Schulfreund grüßen, der noch eine hat. Aber die Band kennt keiner mehr. Das war Swing und Jazz der 40er, 50er Jahre.
Super, also Rudi, dein Thema bitte, Rechtsprechung. Was hast du dir ausgesucht?
Ich habe ein Urteil momentan geistert, oder nicht geistert, ist ein Urteil sehr dominant in der Diskussion. Das ist vom Oberverwaltungsgericht Schleswig-Holstein. Da geht es um die Anforderung an eine Verschlüsselung beim Versenden einer E-Mail. Es gibt jetzt ein anderes Urteil vom Oberverwaltungsgericht Münster, also NRW. Da geht es auch darum, welche Anforderungen muss ich an eine E-Mail-Verschlüsselung stellen. Und E-Mail-Verschlüsselung kann ja entweder sein TLS, also eine Transportverschlüsselung, oder eine End-zu-End-Verschlüsselung. Und in dem Fall aus Schleswig-Holstein ging es darum, dass ein Unternehmen an eine natürliche Person eine Rechnung sandte, die TLS verschlüsselt war. Und diese Rechnung wurde aber kam manipuliert bei dem Empfänger an. Und die Kontonummer, auf die der Betrag von 15.000 Euro zu zahlen war, war geändert worden, sodass diese Person zwar zahlte, aber letztendlich nicht schuldbefreiend, weil das Geld eben nicht bei dem Unternehmen ankam. Es kam zu einem gerichtlichen Verfahren und das Gericht stellte fest, ja, es ist zwar nicht schuldbefreiend gezahlt worden, aber die natürliche Person hat einen Schadenersatzanspruch, weil das rechnungsversendende Unternehmen Schutzmaßnahmen nach Artikel 32 der DSGVO nicht beachtet hätte. Es sei hier eine End-zu-End-Verschlüsselung angemessen gewesen. Das Ganze wird auch sehr heiß diskutiert jetzt, weil das Gericht auch sagte, ja, bei dem hohen Betrag, es sagt aber nicht, ab welchem Betrag müsste denn eine End-zu-End-Verschlüsselung ab 150 Euro, 1.500, jetzt in dem Fall 15.000, sagt es, ja, es sei ein hoher Betrag. Und es wird auch nicht diskutiert, hätte denn die Empfängerin das überhaupt die technischen Voraussetzungen gehabt. Das Interessante ist, dass jetzt bei der Oberverwaltungsgericht Münster eine Entscheidung kommt, dass eben, sofern keine besondere Gefährdung gar dargelegt wird, und da gibt es eben so das Beispiel mit besonderen Kategorien wie Gesundheitsdaten, sei eine TLS-Verschlüsselung ausreichend. Und momentan gibt es natürlich viele Veröffentlichungen, Hinweise, bisschen Unsicherheiten, muss man sagen, bei den entsprechenden Unternehmen, inwieweit denn jetzt auf eine TLS-Verschlüsselung noch vertraut werden kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es auch beim LFDI Baden-Württemberg entsprechende Anfragen gibt, was denn jetzt zu beachten sei, hinsichtlich der Angemessenheit der Schutzmaßnahmen beim Versenden von Rechnungen.
Ja, das Problem bei dieser, das ist ja auch ein Thema, das wir ja schon ganz, ganz lange haben, dass viele auch Rechtsfragen aufwirft rund um auch den 32, kann man gegebenenfalls in bestimmte Maßnahmen oder in das Nichtergreifen einwilligen oder geht das nicht? Das wirft schon sehr, sehr viele Fragen auf und es ist nun mal rein technisch durchaus, wenn man das jetzt vom Endnutzenden ausdenkt, ja, TLS ist im Hintergrund, das macht mein Mailprogramm. Ja, da muss ich nichts großartig machen. Ende zu Ende ist unter Umständen mit viel Aufwand verbunden. Ja, da muss ich mich mit bestimmten Dienstleistungen und Leistern und Software auseinandersetzen. Das ist nicht unbedingt immer entgeltlich, gibt's auch unentgeltlich, aber ich muss das implementieren. Ja, auf beiden Seiten, Ende zu Ende. Was auch technisch zum Teil ein bisschen komplexer ist und herausfordernder. Ja, und dann ist immer die Frage, wer geht damit nach Hause? Anbieter und Nutzender? Oder brauche ich da auch in bestimmten Bereichen, nehmen wir mal Rechtsanwälte, Steuerberater und Ähnliches, brauche ich da vielleicht Portallösungen, die das einfach in die Hand nehmen, ohne dass der Nutzende sich darum kümmern muss auch, ja?
Na, ich wollte nur ergänzen, ich kann mir auch vorstellen, dass ein Teil dieser Problematik ist dann eben künftig durch das E-Rechnungsportal, also E-Rechnungen, ja, dann sich lösen wird, aber wir werden weiterhin erstmal auch in der nächsten Zeit viele natürliche Personen haben, die natürlich oftmals die Rechnung per TLS oder eben ganz normal abgesichert zu bekommen. In dem vorliegenden Fall war jetzt auch nicht geklärt, zumindest ging es mir für den Sachverhalt nicht daraus hervor, wo eigentlich diese Manipulation stattfand. Also es hätte ja auch schon bereits in dem System des absendenden Unternehmens die Manipulation sein können, sodass diese TLS-Verschlüsselung eigentlich, also eine andere Verschlüsselung hätte gar nichts verhindern können. Das sind ein paar ungeklärte Fragen noch in dem Thema. Ich fand es nur interessant, dass auf einmal bei so einer Entscheidung dann das Datenschutzrecht als die Lösung oder die Grundlage schlechthin gibt, um für eine natürliche Person hier nochmal einen Schadenersatz geltend zu machen im Rahmen einer nicht angemessenen Schutzmaßnahme.
Das ist ein Verbraucherschutzthema auch, ne? Also interessiert alle Verbraucher.
Ja.
Okay.
Ja.
Gut, nächster Punkt, Rudi, hast du noch etwas aus der Rechtsprechung?
Ach, ich hatte eigentlich nur so einen Punkt und den anderen ist von halb aus dem Gesetzgebungsverfahren. Ich habe nur einen Punkt, dass eben über eine Anfrage bei Frag den Staat geklärt worden ist. Wir kennen ja alle, das ist jetzt so ein bisschen die Geschichte der künstlichen Intelligenz und des Datenschutzes. Das Ganze hat ja einen Boost bekommen vor zwei Jahren zweieinhalb Jahren fast schon, durch die Freischaltung von ChatGPT durch OpenAI. Und es gab dann daraufhin von verschiedenen europäischen Aufsichtsbehörden verschiedene Aktivitäten, die dann koordiniert worden sind. Und auch die deutschen Aufsichtsbehörden haben sich zusammengetan und haben an OpenAI einen Fragenkatalog geschickt, der von OpenAI auch beantwortet wurde. Aber der ist bislang, diese Antworten sind bislang nicht veröffentlicht und jemand hat über Frag den Staat und dann über das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz erwirkt, dass diese Fragebogen eben nicht pauschal die Antworten auf den Fragebogen nicht pauschal zurückgehalten werden können mit dem Stichwort, das sind ja Betriebsgeheimnisse, sondern das muss jetzt sich schon dezidiert damit befassen muss, was sind denn tatsächlich Betriebsgeheimnisse, die nicht weitergegeben werden können und was kann in Anführungszeichen über eine Informationsfreiheit weitergegeben werden können. Das ist irgendwie, ich fand es ehrlich gesagt, ist auch wieder eines der schönen Beispiele, wenn man OpenAI kennt oder das verfolgt hat, wie die ihr, mit welchen Informationen sie ihre Systeme trainierten, finde ich es dann immer wieder spannend, wenn sich gerade solche Unternehmen dann auf Betriebsgeheimnisse berufen, wenn es darum geht, Daten zu teilen.
Ja, oder Daten zu trainieren. Ne? Und also ich glaube, da sind ja schon noch viele Fragen, die übrigens dann auch in Zukunft, glaube ich, auch unter anderen Gesichtspunkten, nämlich KI-Verordnung oder auch Cyber Resilience Act aufzubohren sein werden, dass man dann eben schon nicht mehr sagen kann, och, welchen Trainingsdatenpool wir hatten, sage ich nicht. Sondern das ist natürlich auch für die Frage auch der Rechtsgrundlage bei der Verarbeitung von KI, ist das eine Frage, die man wohl beantworten werden muss, weil ne, sonst ist das Training eben nicht legal. So.
Gut, dann haben wir Rubrik 2, wenn ich das richtig sehe, auch besprochen. Kommen wir zur nächsten Rubrik und zwar zur Gesetzgebung. Und Tobias, da würdest du den Auftakt machen.
Habemus Gesundheitsdatenraum sozusagen, also der EHDS ist ja lange, also European Health Data Space, ist lange verhandelt worden, ist einer der, ist es der erste? Ich muss gerade überlegen, weil wir haben ja nach der europäischen Digitalstrategie verschiedene Datenräume als Idee, ja, also das sind spezifische Datenräume, in denen auch das Datenteilen möglich sein soll, natürlich gleichzeitig sicher. Das betrifft unter anderem den Finanzsektor, das betrifft auch den Verkehr, also Mobilitätsdaten. Dafür sind Räume als Konzeption zunächst mal erdacht und ausbuchstabiert und schon fertig ist eben der Gesundheitsdatenraum, in dem man also auch zum Beispiel für die Zwecke der Forschung, Daten, auch sensible Daten, Gesundheitsdaten, nutzen können soll unter bestimmten Voraussetzungen und das möglichst natürlich harmonisiert innerhalb der Europäischen Union. Das ist die Idee. Dieser europäische Gesundheitsdatenraum ist jetzt da, ist im Amtsblatt veröffentlicht worden. Da hat sich auch gerade Ende des letzten Jahres zum Teil in den Formulierungen noch was geändert. Jetzt ist er fertig. Und man kann sich endlich damit auseinandersetzen. Und ich muss gestehen, ich bin auch jetzt noch nicht komplett fertig. Also im Schritt 1 würde man, glaube ich, mal die ganzen Erwägungsgründe lesen. Was hat sich der Gesetzgeber eigentlich bei diesem Gesundheitsdatenraum gedacht? Und was bedeutet denn das für ein Gesundheitssystem in einem nationalen Staat? Was bedeutet das unter anderem, wenn es um die Forschung geht mit Gesundheitsdaten? Und dann gibt es ja innerhalb der Gesundheitsdaten noch verschiedene Kategorien, die man auch zum Teil abgrenzen muss. Also was ist zum Beispiel mit genetischen Daten als hochproblematisch? Darf man die so einfach zur Forschung nutzen? Und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Dann haben wir innerstaatlich ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz auf Bundesebene. Und wir haben aber auch noch Landeskrankenhausgesetze auf föderaler Ebene. Und jetzt muss man da auch noch den EHDS drüberlegen. Das ist juristisches Hochreck, möchte ich mal sagen. Und wie geht man an so einen neuen Rechtsakt ran? Man guckt erstmal in die Gliederung, in die verschiedenen Bereiche. Dann guckt man, Bereich der Forschung, extra geregelt, was steht denn da so drin? Dann sind da zum Teil wieder Ausnahmen und Öffnungsklauseln zugunsten der nationalen Staaten. Da muss man gucken, wie weit reichen diese Öffnungsklauseln. Also da haben wir gut zu tun und das interessiert natürlich vor allem alle, die unter anderem, die im Bereich der Gesundheit und auch der Gesundheitsforschung tätig sind.
Also alle in Baden-Württemberg eigentlich. Ne?
Der Gesundheitsstandort Baden-Württemberg ist traditionell stark und von daher ganz.
Rudi? Kann ich vielleicht noch ergänzen, weil ich jetzt beruflich weniger mit diesem Sujet zu tun habe, Klammer auf, Gott sei Dank, als ich mir das ein bisschen so angesehen hatte. Kann es ergänzen, also er ist veröffentlicht worden, gilt oder kommt in Kraft zum 26. März und es gibt aber so gestaffelte Anwendungsbereiche, wo man eben nachschauen muss, wann gilt was, also es ist nicht alles über Nacht. Ich habe es nur mal ein bisschen überflogen und möchte ein paar Punkte herausheben, die ich da ganz interessant fand, gerade in den Erwägungsgründen, dass zum Beispiel auch die Aufsichtsbehörden, die für den Datenschutz zuständig sind, also da wird auf die DSGVO verwiesen und die dort zuständigen Aufsichtsbehörden bekommen eben auch die Aufsicht über die Anwendung dieser Verordnung zum einheitlichen Gesundheitsdatenraum sollen auch entsprechend finanziell und personelle Ressourcen kriegen, um hier die Aufsicht eben entsprechend ausüben so zu können. Es gibt ein paar Aussagen, also es geht ja darum, dass man Daten besser teilen kann und verwenden kann für die Analyse, für medizinische Verfahren, für Diagnosen, um die Behandlungschancen zu verbessern. Und bei Datenweitergaben, wenn die einen Personenbezug haben, kennen wir ja Auftragsverarbeitung, kennen wir gemeinsame Verantwortlichkeiten. Da gibt es einen Bezug, dass über Durchführungsrechtsakte hier Zuständigkeiten und Gestaltungen seitens der Kommission unterstützt werden sollen, wo wir mal gespannt sind, was dann da tatsächlich kommen wird. Es gibt aber auch wieder Hinweise, die wir so schon können, wie Datenschutz durch Technikgestaltung, Voreinstellungen oder eben auch, deswegen hatte ich es am Anfang schon mal so erwähnt, wieder was mit einer gewissen Kompetenz. Digital Health Literacy sollen diejenigen, die in Anführungszeichen damit zu tun haben, entsprechend geschult werden. Und dann aber auch spannend, kommen wir wieder eigentlich zu einem der, also der ersten Punkte, diese Gretchenfrage, wann ist was anonym, welches Risiko hat welches Datum. Da gibt es auch in einem Erwägungsgrund Ausführungen dazu, wo ein gewisses Restrisiko, ich glaube, das waren 5 von 10.000 Personen, gerade bei sehr seltenen Krankheiten, die wirklich selten vorkommen, wo man dann natürlich auch wenig Datenmaterial hat, um Signifikanzen festzustellen, dass man da natürlich auch besonders darauf achten muss, ist damit überhaupt noch eine Anonymisierung gewährleistet. Da gibt es eben auch Hinweise an Ausführungen. Und ich komme wieder zu meinem Eingangssatz. Ich bin froh, dass ich damit erstmal nichts zu tun habe. Beobachte aber gerade solche Aussagen wie zur Anonymisierung sehr interessiert, denn was nach der Verordnung zum Gesundheitsdatenraum nicht anonymisiert sein kann oder mit einem Restrisiko versehen ist, kann ich auch in anderen Bereichen ja schlecht sagen, da habe ich den 100%igen Schutz. Also das finde ich sehr spannend, wenn man dann auch diese Gesamtbetrachtung der Einheitlichkeit der digitalen Regulierung sieht, dass man eben auch von solchen Verordnungen, die einen vielleicht nicht unmittelbar betreffen, aber da auch gewisse Rückschlüsse auf andere Bereiche ziehen kann.
Ja, wichtiger Punkt, Einheitlichkeit der Rechtsordnung in einer idealen Welt, ne? Und das hat mich auch gewundert, dass man hier im Rahmen der seltenen Krankheiten etwas tut, wo eigentlich das Recht sehr zurückhaltend ist, nämlich bei quantitativen Ansätzen. Dass man also zahlenmäßig eine bestimmte Zahl in den Raum wirft und sagt, dann ist es nicht mehr anonym oder anonym, da ist eigentlich immer so der Gesetzgeber sehr zurückhaltend. Das habe ich auch mit Interesse zur Kenntnis genommen. Und tatsächlich müsste man das jetzt im Gesamtsystem, dürften da jetzt keine Unwuchten entstehen.
Aber mit Interesse zur Kenntnis genommen bedeutet ja, dass es, das heißt, wenn man alle Akte übereinander legt, wird es da ein bisschen komplexer werden.
Ja, natürlich, ja. Also wir sind ja auch, wir haben Guidelines zur Anonymisierung noch in der Pipeline, Pseudonymisierung ist draußen, aber eben in generisch, und jetzt gibt es hier bereichsspezifisch, sage ich mal, im Bereich der Gesundheit Aussagen, die aber mit den Allgemeinen natürlich, das darf sich zumindest nicht widersprechen, ja, so. Von daher ist das schon herausfordernd. Ja, und ich würde mich auch freuen, wenn die Stellen, die man da für erforderlich hält, wenn man die bekommen würde. Ja.
Jetzt habe ich die elektronische Patientenakte, da werden die Daten genommen und die können dann im europäischen Gesundheitsdatenraum landen, heißt es. Also welche Daten werden denn in diesem europäischen Gesundheitsdatenraum dann landen am Ende? Ist die elektronische Patientenakte zum Beispiel ein Kanal, aus der was ausgeleitet würde?
Grundsätzlich von der Idee her schon. Wenn man das nicht grundsätzlich nicht wollen würde, müsste man Opt-out, so ist ja das System jetzt zunächst mal in Deutschland, erklären. Ja.
Rudi, dein Thema.
Ach Gott, ich wollte es eigentlich noch, also es gibt noch 2, 3 kleine Themen, die man eben nur kurz ansprechen sollte. Auf europäischer Ebene hat man sich ja vorgenommen, nochmal die ganze Digitalgesetzgebung zu überprüfen. Es gibt viel Irritationen bei vielen Gesetzen. Es gibt alle möglichen Acts, die die Wirtschaft auch sehr belasten in der Umsetzung. Und die neue Kommission hat versprochen, sie überprüft nochmal ihre Digitalgesetzgebung hin auf Anpassungsbedarf, auf Verschlankung, auf Erleichterung, ohne die Effektivität irgendwie einzuschränken. Und da fand ich ganz interessant, dass es eine Veranstaltung gab, wo 2 Akteure, die man in der Szene auch gut kennt, das eine war der Schattenberichterstatter zur DSGVO, im Europäischen Parlament. Der andere ist ein in der Datenschutzszene sehr bekannter, eine sehr bekannte Person. Ich freue mich immer vor dem Namen Aktivist, weil ich mache meine Lohnsteuerjahreserklärung und bin auch kein Steueraktivist, nur weil ich meine Rechte wahrnehme. Ist also eine Person, die sich um die Rechtewahrnehmung in der DSGVO oder im Datenschutzrecht sehr, sehr bemüht hat, ein NGO gegründet. Und die trafen sich und waren in einigen Punkten doch für viele überraschend sehr einig, nämlich dieser Ansatz der DSGVO, one size fits all. Also sprich, eine regularische Vorgabe für alle im Umgang mit personenbezogenen Daten, sei es ein kleiner Verein, sei es ein großer Weltkonzern. Und da wird die Herausforderung sein, sollte sich die EU-Kommission sich wirklich dem annehmen, wie schafft man hier Differenzierungen ohne zum Nachteil der einzelnen Person. Und meine Überlegung ist immer, wir haben im Straßenverkehr ja auch überall die gleichen Regelungen. Die Straßenverkehrsschilder gelten für alle, ob für einen Fahrradfahrer oder für einen großen Truck. Einfach nur, weil das Schutzgut, sprich andere Verkehrsteilnehmer, eben auch dadurch gefährdet werden können, ob sie jetzt durch einen Fahrradfahrer überfahren werden oder durch den Truck. Und die Herausforderung wird sein, hier einen Ansatz zu finden, wenn man es angeht, der also auch allen Interessen gerecht wird. Das aber nur als kurze Anmerkung, da gibt es noch keine konkrete Überlegung, aber man kann sich gut vorstellen, dass die Kommission, wenn sie es anfasst, die Digitalgesetzgebung auch davor keinen Halt macht.
Ja, ja, also was angedacht wird, auch in diesem, von den beiden, ne? Es gibt im Prinzip oder es gäbe dann eine GDPR in verschiedenen Kleidergrößen. Ja, S, M, L und XL. Ne? So. Und die ganz großen Akteure sind eben bei XL und mit allem, was die DSGVO jetzt, Stand jetzt, schon so hergibt. Und bei so einer kleineren Kleidergröße, S, müsste man dann überlegen, ja, braucht ja auch ein Verarbeitungsverzeichnis und so weiter. Das ist erstmal sehr eingängig. Ja. Und ist ja auch an anderer Stelle in anderen Rechtsakten, im Wettbewerbsrecht und sowas, macht man sowas schon. Ja? Also verschiedenes sei es. Aber dann ist die Frage, ja, ist das immer so ganz pfiffig? Und da muss man sich einfach klar machen, was heutzutage passieren kann. Und das kann ein ganz kleiner Akteur sein. Vielleicht sogar jemand, der ganz alleine ist. Der hat nicht 150 Mitarbeiter, sondern der ist ganz alleine. Und der ist mit technischen Mitteln, ich muss jetzt nicht KI sein, aber kann, in der Lage, ganz alleine hochsensible Datenverarbeitung als Geschäftsmodell zu initiieren und das auch zu skalieren. Ja? Von daher jetzt nur an dem Umfang festzumachen, das finde ich vielleicht nicht immer zielführend. Ne? Das müsste man nochmal überdenken. Dass man grundsätzlich darüber nachdenken muss und dass grundsätzlich dieser One-Size-Fits-All-Ansatz vielleicht nicht die Superlösung war, das glaube ich schon, ja.
Und immer das, was gesagt wurde, wenn man die DSGVO nochmal aufbohrt, dann bleibt nichts mehr übrig. Wie wahrscheinlich haltet ihr das?
Lies du mal aus dem Kaffeesatz, Rudi.
Das ist genau das Risiko, dass wenn man einmal anfängt, gibt es so viele Wünsche und ich will nicht sagen Befindlichkeiten, aber so viele Wünsche von verschiedensten Seiten, dass man oftmals denkt, lieber ein schlechter Kompromiss als gar keiner. Und wir haben es mit der DSGVO was, wo sich viele Fragen schon eingependelt haben, wo viele Entscheidungen durch den EuGH schon getroffen worden sind, an denen man sich jetzt orientieren kann. Und sollte es dann an einigen Punkten sich wieder etwas ändern, dann wird es wirklich, dann droht die Gefahr, dass vieles nochmal von Neuem beginnt in der Diskussion und dann erstmal wieder keine Rechts... dann eine Rechtssicherheit, die man bis dahin schon hatte, eventuell wieder aufgeweicht wird. Aber ich bin auch keiner, der sagt, das haben wir immer schon so gemacht. Man sollte sich durchaus der Diskussion stellen und zu versuchen, erstmal findet man eine Lösung, die akzeptabel sein kann und dann wirklich halt wie in Verhandlungen, und das kennt man ja aus dem Trilog, wo dann die verhandelnden Parteien mit der Beratung der Kommission, Parlament und Ministerrat versuchen, eine Lösung zu finden. Und man muss auch sehen, dass die DSGVO ja wirklich auch für viele Länder und Staaten als Vorbild gilt, mit gewissen Grundsätzen. Und die Grundsätze würden ja gleich bleiben. Also man würde jetzt ja nicht sagen, dass eben die verschiedenen Skalierungen der Vereine keine Rechtsgrundlage bräuchte. Man würde es ihm vielleicht nur erleichtern in der Nachweispflicht oder in den Dokumentationspflichten. Aber es würde nicht heißen, dass dann Vereine in Anführungszeichen wahllos alles Mögliche machen können, sondern nur, dass das, was eigentlich erforderlich oder vorhersehbar ist, vielleicht leichter umsetzbar wäre. Also es bleibt spannend und ich freue mich eigentlich fast schon darauf, wenn man dadurch dann zumindest auch eine Verbesserung für alle erreicht, die damit sich bislang als gegängelt fühlten, sondern sich auch dann auch wieder mehr ihren Haupttätigkeiten widmen könnten.
Apropos Max Schrems, Rudi, Gesetzgebung, was ist
ja, dein... Ja, also, ist fast schon die Überleitung zu meinem nächsten Thema, weil ich hatte noch bei der Gesetzgebung eigentlich so, wir profitieren ja alle von der Zeit von einem Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission zugunsten des Datentransfers in die USA, dem Transatlantic Data Privacy Framework, das davon ausgeht, dass in den USA ein angemessenes Datenschutzniveau herrscht für die Einrichtungen, die sich dem Data Privacy Framework unterworfen haben. Da kann ich dann personenbezogene Daten transferieren in die USA. Und sollte das Unternehmen das nicht haben, müsste ich ein Transfer Impact Assessment durchführen, also eine Prüfung der Rechtslage in den USA, dass, solange es diese DPF gibt, eher positiv ausfallen kann. Jetzt bekommen wir alle mit, dass seit der Amtsübernahme von Donald Trump es viele Meldungen gibt, bei denen bei vielen Menschen zunehmend das Vertrauen in die weite Wirksamkeit des DPF erschüttert wird. Und es gibt ein paar Aussagen von verschiedenen Aufsichtsbehörden. Die schwedische hat, glaube ich, oder nein, schwedische und ich glaube, die DSK sagt natürlich, solange es dieses DPF gibt, ist es eine Angemessenheitsgrundlage. Das steht nicht in dem Ermessen von jedermann, das aufzuheben, sondern da gibt es klare Regelungen. Entweder die Kommission oder der EuGH, die dänische Aufsicht, hat schon empfohlen, überlegt euch mal eventuell Alternativen zu Dienstleistern in den USA. Sollte es tatsächlich so kommen, dass ihr nicht ganz überrascht seid. Letztendlich ist die Rechtslage so, solange es diese Entscheidung gibt, hat man eine zulässige Grundlage. Ob man die weiterhin nutzen will, muss jeder selber entscheiden. Da hat sich eigentlich nichts dran geändert. Ich muss es nicht in die USA geben. Ich kann mir immer noch meine Dienstleister aussuchen. Und es wird auch wieder spannend, weil das ist noch ein Punkt, den ich auch bei der Rechtsprechung schon mit drin hatte. Es gibt bereits ein Verfahren auf europäischer Ebene zur Zulässigkeit dieses Data Privacy Frameworks. Das wurde 2023 initiiert von einem französischen Abgeordneten des Europäischen Parlaments, der eben damals schon geltend machte, dass dieses Data Privacy Framework nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen würde. Er hatte damals einen Dringlichkeitsantrag gestellt, der wurde abgelehnt durch das Europäische Gericht. Und jetzt kommt es im Rahmen des Hauptverfahrens, prüft das Europäische Gericht die Vorgaben das Vorbringen. Und da ist jetzt zum 1. April die mündliche Verhandlung angesetzt. Das heißt, es gibt schon ein Verfahren derzeit zur Überprüfung des DPF. Und je nachdem, wie sich der EuGH oder das Europäische Gericht dabei dann entscheiden wird, wird man gucken müssen, wie gehen wir als diejenigen, die quasi zu Datentransfers beraten oder die auch welche durchführen, damit um.
Chef, was sagst du dazu?
Ja, überlasse ich zunächst mal der Weisheit der Kommission, diese Einschätzung vorzunehmen. Auf der anderen Seite, ja, ich weiß nicht, ob ich noch Pyramiden auf dem DPF errichten würde.
Und wir haben über das Thema ja schon im vergangenen Podcast gesprochen und da hast du gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, man muss sich das regelmäßig anschauen,
ja, klar,
wie es darum steht.
Und das macht die Kommission natürlich auch.
Ja. Genau. Dann würde ich aber schon einen Sprung machen und zur nächsten Rubrik kommen. Und die lautet KI und Ethik. Chef, möchtest du wieder anfangen?
Ja, wobei ich fast sagen würde, KI und Ethik, KI und Recht, ne? Weil jedenfalls das Paper, das ich mitgebracht habe, aber vielleicht ist es deswegen hier hingerutscht, weil es ein bisschen breiter ist. Es ist ein Academic Paper, würde ich mal sagen, von mehreren Autoren. Und ist es überschrieben mit The Quest for Lawful AI Training under Data Protection Frameworks. Und das Spannende, wirklich Tolle an diesem Beitrag ist, das ist so eine Art internationaler Rechtsvergleich. Welche Rechtsordnungen haben denn das KI-Training auf welche Rechtsgrundlage gestützt? Ne? Also, das ist eine Frage, die wir uns in unserem Diskussionspapier ganz früh schon gestellt haben. Dieser Artikel macht das noch viel, viel breiter und klappert also das ganz international ab. Und dieser Beitrag ist auch im Volltext verfügbar bei SSRN. Und also wenn man nicht den ganzen Text lesen wollen würde, was ich dringend empfehle, dann sollte man sich vor allem die Tabellen anschauen auf den Seiten 7, 8 und dann gibt es nochmal eine ganz große auf der 17. Wo also wirklich in so einer Matrix, so ähnlich wie unser Onki da, im Grunde ja geschaut wird, welche Rechtsordnung geht dann wie mit dem Training um? Kann Rechtsgrundlage berechtigte Interessen sein oder kann es einwilligungsbasiert gehen? Wo wir ja auch schon ganz früh im Diskussionspapier gesagt haben, das wird nicht Einwilligung, wie wollt ihr das machen? Das wird hier ja für die Europäische Union, für UK, Germany, also unser Papier wird hier auch aufgeführt, Belgien, Liechtenstein, Singapur, die asiatischen Staaten, also ASEAN, also es ist eine internationale Organisation, in dem mehrere asiatische Staaten vereinbart oder beziehungsweise unter dem Dach vereint sind, US, Australia, und die haben sich das angeschaut und das ist also eine ganz tolle Arbeit, wenn man mal so ein bisschen die internationale Dimension sich anschaut, wie geht das eigentlich Training mit Rechtsgrundlagen.
Rudi, was sagst du dazu? Findest du gut?
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es schlecht finde, sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gebracht. Ich fand es auch beeindruckend, in Anführungszeichen, von dem Umfang her, von der Herausforderung, und wollte euch fragen, was macht ihr eigentlich mit eurer Onkida-Tabelle? Wird die fortgeführt? Denn die hat ja so einen Stand Juli 2024. Aber nachdem der Etzer ja sich ja auch schon geäußert hat, jetzt in Anführungszeichen in dieser Opinion, macht es Sinn, die noch weiterzuführen? Denn letztendlich gibt es ja auch immer wieder von einzelnen europäischen Aufsichtsbehörden Aussagen, wie wir jetzt am Anfang ja schon hatten, mit dem menschlichen Eingriff bei Artikel 22, die da ja mit reinspielen können.
Ja, also du sprichst natürlich ganz zu Recht die ETSA-Opinion von Dezember, war das 28, 2024?
Ja, 28,
ich meine jedenfalls, ja. Genau. Die sprichst du an, aber ja, natürlich ist die wichtig, aber die klärt ja beileibe nicht alle Fragen. Im Gegenteil, die adressiert eigentlich nur drei Fragen. Und die sagt nichts zu dem 22, die sagt nichts zur Implikation von Artikel 9 Daten, die sagt nichts zu Artikel 25 im Kontext von KI. Von daher lohnt es sich und wir sitzen auch tatsächlich dran an einem Onkida 2.0 im Rahmen unserer Kapazitäten. Also ich kann jetzt nicht versprechen, dass das nächste Woche fertig ist, aber wir sitzen tatsächlich dran und es wird, denke ich mal, in diesem Jahr noch kommen. Ne? Ein Update. Ja,
ach, tatsächlich. Schön. Dann übernehme ich mal das nächste Thema gleich. Das ist eigentlich, das geht es auch um KI und Ethik, da geht es eigentlich um eine ISO-Norm, die momentan in der Abstimmung und im Entstehen ist. Da geht es um die Anleitung oder Leitfaden Guidance for Addressing Security Threats and Failures in Artificial Intelligence Systems. Also quasi mit, wie man damit versuchen kann, die Folgen von Sicherheitsbedrohungen für KI-Systeme während des Lebenszykluses besser zu verstehen, zu beschreiben und wie solche Bedrohungen erkannt und entschärft werden können. Das ist ja auch ein Thema, was uns sowohl als Gesellschaft wie auch in dem Bereich der Digitalisierung natürlich immer mehr droht, dass solche Systeme auch angegriffen werden können, auch mit IT-Sicherheitsbedrohungen. Und wir eigentlich versuchen müssen, wie können wir nachweisen, entweder dann durch die Einhaltung von gewissen Standards, und da wäre eben so eine ISO-Norm ein entsprechender Standard, um solche Bedrohungen oder die Risiken, die durch solche Bedrohungen entstehen, den entsprechend zu begegnen. Und ich glaube, dass wir mit dem Thema ISO-Normen oder auch sonstigen Standards gerade in dem Umfeld der Digitalisierung noch ein großes, weites Feld vor uns haben, gerade auch im Bereich der Nachweisführung und Rechtfertigungsmöglichkeiten.
Ja, das sehe ich genauso. Also da muss ich gar nicht...
Okay, ja. Super. Kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Chef, du hast noch Bereich KI und Ethik einen Punkt.
Ach, das hast du ausgegraben, Rudi, ne? Das Forschungsprojekt Shuffle, ja. Und das ist schon wieder so ein Ding, wo ich sage, kommt mir irgendwie bekannt vor, weil das Institut für digitale Ethik an der Hochschule der Medien dieses Projekt rund um Barrierefreiheit zunächst mal adressiert hat. Und das Spannende, und ich habe es deswegen dann auch aufgegriffen, weil ich glaube, dass wir die Barrierefreiheit sowieso uns viel mehr darum kümmern müssten, aber zugleich, und das ist uns neulich aufgefallen, auch hier in der Behörde beim Rumprobieren, dass Barrierefreiheit letztlich auch helfen kann, wenn man projektieren würde, eine KI, die man lokal betreiben würde, zum zum Beispiel mit Dokumenten zu füttern, dann stellt man relativ schnell fest, dass das viel besser funktioniert, wenn man barrierefreie Dokumente hat. Und dass nicht barrierefreie Dokumente die KI zum Teil vor Herausforderungen stellen oder zu Fehler führen, weil sie nicht richtig erkannt werden. Und das heißt also Synergien hier auch heben und da gleichzeitig der Barrierefreiheit zum Durchbruch verhelfen, das glaube ich eine super Sache.
Rudi?
Das war mir jetzt auch neu. Mit ein bisschen Nachdenken wäre mir vielleicht auch drauf gekommen. Weil ich weiß auch, durch eigene Erfahrung, dass man eben so mit Barrierefreiheit, dass man eben mit Bildbeschreibungen arbeiten kann, wenn man Bilder oder Grafiken, dass man da kurz beschreibt, was da abgebildet wird, was das eben dann quasi die Barrierefreiheit hilft. Und das hilft dann natürlich auch einer KI, eher oder besser zu erkennen, was mit diesem Bild ausgedrückt werden sollte, um nicht Missverständnisse durch Fehlinterpretation durch eine KI zu fördern.
Genau, und gut, dann haben wir den Punkt auch diskutiert, das ist super. Kommen wir zu Veröffentlichungen und hier drehen wir es mal um. Rudi, fang du doch mal an.
Ja, gerne. Also es ist zur Veröffentlichung, Microsoft hat kundgetan, dass sie ihr EU-Boundary abgeschlossen haben. Das heißt, sie haben ihre Dienstleistung auf Wunsch auf eine rein europäische Rechenzentrumszugriff abgeschlossen bei bestimmten Leistungen. Das heißt, man kann nun wählen als Kunde, dass man eben diesem EU-Boundary die seine Leistungen bezieht, gerade zum Beispiel Azure und diese Cloud-Dienstleistung, und kann dann eher davon ausgehen, dass man dann für diesen Dienst keine Drittstaaten-Transferregelungen, wie eben das vorhin schon angesprochene Data Privacy Framework, in Anspruch nehmen muss. Das Ganze ist nicht nur mit Lob und Freude verbunden, es gibt auch Kritiker oder kritische Stimmen da dazu, die sagen, selbst in den Regularien von Microsoft wird ausgeführt, dass unter Umständen doch eventuell darauf zugegriffen werden muss, aus bestimmten Gründen. Das Ganze hat, ja, wo viel Licht ist, auch viel, so viel Schatten. Ehrlich gesagt, tut mir da Microsoft fast schon ein bisschen leid, weil das ist für mich immer noch ein Unternehmen, die ihr Geld nicht mit dem Verwenden von, nicht mit dem intransparenten Verwenden von Daten verdient, sondern mit fachlichen Leistungen, Software und Dienstleistungen, und die eben auch versuchen müssen, in diesen politischen Rahmenbedingungen ihre Dienstleistung so zu adressieren, dass sie marktkonform ist, aber auch rechtskonform. Und da wird man jetzt mal sehen müssen, wie die Aufsichtsbehörden, die hier bislang ja sehr kritisch waren, gerade vor dem Hintergrund mit Daten aus dem schulischen Umfeld von Minderjährigen, inwieweit die künftig dann so ein Angebot bewerten.
Ja, kann ich noch nicht abschließend kommentieren. Man muss sich natürlich bei so etwas schon angucken, was ist Regel und was ist Ausnahme und wie viele Ausnahmen gibt es und was ist von der Grundregel noch übrig.
Dann springen wir direkt weiter.
Die GDD-Praxishilfe zum Hinweisgeberschutzgesetz. Die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit hat ein Papier herausgebracht, das ist um die 13, 14 Seiten lang, also noch gut lesbar. Und da geht es um die Fragen, verantwortliche Stellen, die dann nach Hinweisgeberschutzgesetz eine entsprechende Hinweisgeberstelle installiert haben, sich mit Blick auf den Datenschutz durchaus fragen. Ja, also zum Beispiel, wie ist das denn mit dem Auskunftsanspruch? Der Auskunftsanspruch ist in bestimmten Konstellationen ganz einfach nicht abbildbar. Jedenfalls nicht, wenn das System funktionieren soll. Da gibt es dann auch Ausnahmen, die das dann explizit regeln. Aber viele Fragen werden in diesem Papier beantwortet, auch im letzten Teil, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eine ganz konkrete Frage, ja, wer macht's denn? Ne? So eine interne Meldestelle. Und gerade bei kleinen und Mittelständlern ist vielleicht die Frage, ach, wir haben doch noch so einen Datenschutzbeauftragten, dann möge er das doch bitte mitmachen. Und dann stellt sich die Frage, ja, gibt's da nicht Interessenkonflikte? Ja, denkbar. Und auch das wird in diesem Papier adressiert. Also sehr lesenswert ist auch zum Download, steht das frei zur Verfügung bei der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit.
Rudi, möchtest du das kommentieren?
Nee, kann ich mich nur anschließen, denn gerade diese Schnittstelle DSB und interne Meldestelle kann man nämlich gerade auch so den Grundfragen des Interessenskonfliktes eines DSB, was kann er noch machen? In Anführungszeichen, was er ja unter uns gesagt manchmal eh schon macht, wenn er von externen Hinweise bekommt, dass etwas vielleicht nicht ganz rechtskonform verläuft, wenn sich jemand beschwert und sich die eigene Datenverarbeitung nicht erklären kann, ist es ja auch nichts anderes, als dass er wie eine interne Meldestelle agiert und eine Beschwerde aufnimmt. Die Frage ist dann nur, wo überschreitet er seine Kompetenzen und kommt in einen Interessenskonflikt, wenn er eben selber sich bemüht um die Aufklärung und welche Informationen gibt er wie weiter. Da muss man dann wirklich aufpassen und da ist so eine Praxishilfe immer sehr hilfreich, sich daran zu orientieren.
Dann
kommen wir schon relativ ans Ende.
Wir kommen schon fast an den Schluss und möchten uns einer gesellschaftspolitischen Diskussion widmen. Chef, das war dir ein Anliegen.
Ja, das sind zwei Punkte. Zwei Punkte, die wir inhaltlich so ein bisschen verklammern können. Und das Verklammern ist eine ganz besonders vulnerable Gruppe. Und das sind Kinder, die häufig vergessen werden. Und das sind zwei Fragen, die hier adressiert werden, rund um, ja, sagen wir mal, neue Medien im weitesten Sinne. Aber einmal geht es ums Handy. Und die Frage, die man sich zum Beispiel in Dänemark und in den Niederlanden stellt, wie ist das eigentlich an der Schule? Können wir es den, zumindest an der Schule, den Kindern nicht ganz einfach verbieten, das Handy mitzubringen, weil das, und da gibt es dann unterschiedliche Untersuchungen dazu, dass das soziale Miteinander fördert, wenn das Handy eben nicht da ist und ständig jeder drauf guckt. Das sind also hier Ideen, die wir haben in Dänemark und in den Niederlanden, wo dann ja im Prinzip dann die Frage ist, mache ich das mit einer Altersgrenze oder nein, also konzeptionell kann man das verschieden angehen. Man kann erst mal sagen, setzen wir ein Mindestalter fest, ja, für die Nutzung von Handys. Das kann man dann bei 15 oder 16 oder auch 14, 13, je nachdem, wäre das zu überlegen. Oder verbannen wir es an bestimmten Orten, also zum Beispiel der Schule, für eine bestimmte Zeit und sagt, ja, danach können wir es wieder nutzen. Das sind solche Überlegungen. Oder sagt man, naja, das Smartphone an sich ist gar nicht das Problem, es sind die Dienste. Und dann vielleicht bestimmte Dienste. Ne? Und da kommen verschiedene, natürlich soziale Medien in Betracht, vielleicht auch welche, die videolastiger sind als andere. Ob man jetzt dann nicht bei den Diensten ansetzt und bei den Diensten zum Beispiel Australien hat das für TikTok zum Beispiel mit 16 adressiert, ja, dass man dann sagt, es sind bestimmte Dienste, die ab einem bestimmten Alter erst genutzt werden sollten. Aber also diese ganze Diskussion, um es mal einzudämpfen, ist also die Frage bei bestimmten neuen medialen Erscheinungsformen. Und das ist am Ende des Tages schon auch eine datenschutzrechtliche Frage. Soll man da nicht Altersgrenzen anders setzen, als das momentan die Gepflogenheiten sind. Ja, also dass momentan bei bestimmten sozialen Netzwerken steht in den Terms of Service dann einfach drin, ab 13 zum Beispiel, und frag deine Eltern noch. Ja, so. Und dann ist natürlich die Frage, ja, prüft das auch irgendwer? Das heißt aber, das ist eine Debatte, die ich zunehmend einfach feststelle, dass sie geführt wird in Nachbarstaaten, und man wird auch in Deutschland drüber reden müssen.
Das sind eigentlich zwei Aspekte, die da mit reinspielen. Das eine ist, kann die Schule eigentlich, sag ich mal, smartphonefreier Raum werden, Klammer aus, außerhalb, wenn man es vielleicht dann doch als Unterrichtsmittel mal nimmt, weil es soll ja nicht heißen, dass Kinder gar nicht damit, es geht erstmal bei dem Aspekt darum, dass Kinder nicht auf dem Schulgelände sich gegenseitig ablenken mit der Benutzung des Gerätes, sondern auch wieder normal, sozial, zwischenmenschlich agieren und sich nicht zu sehr ablenken lassen in jeglicher Hinsicht, sowohl während des Unterrichts als auch in den Pausen, sondern sich wieder untereinander damit zu befassen. Das kann man auch trennen von der Frage, welche Angebote sollte man vielleicht altersmäßiger anders differenzieren, als sie bislang gemacht worden sind, und dann auch verbunden mit der Frage, wie kann ich das technisch sicherstellen, dass Angebote nur von einer gewissen Altersgruppe oder für eine gewisse Altersgruppe nicht zugänglich sind. Bislang kennt man das ja eher so, dass an ein Banner erscheint, bist du schon 16, 14, 18, und dann natürlich jeder davon ausgeht, alle antworten wahrheitsgemäß oder geben in die Geburtstags- oder Alters- oder Jahrgangsfeld ein Alter ein, bei dem dann der Inhalt freigeschalten wird, dass man da vielleicht auch technische Möglichkeiten findet, sowas auch tatsächlich zu unterbinden. Das sind diese zwei Aspekte, und letztendlich, wir hatten es ja auch bei der KI-Woche in Stuttgart im letzten Jahr auch bei vielen Vorträgen mitbekommen, dass sich da viele für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen negative Aspekte damit verbinden, dass es gar nicht darum geht, Digital Natives oder eben von einer möglichen Zukunftsentwicklung auszusperren, sondern ihnen die Möglichkeit zu geben, sich normal zu entwickeln, ohne Druck, ohne das Gefühl, sie verpassen etwas oder ohne gerade in der Pubertät mit Versagensängsten oder sie seien nicht gleichwertig zu anderen oder nicht so hübsch und alles Mögliche, sondern ihnen einfach eine normale Entwicklung zu ermöglichen und wie die Schule da ihren Beitrag leisten kann. Denn wir merken auch, und es ist jetzt wieder ein bisschen so der Schwenk zu dem nächsten Thema, was wir eben auch noch hatten, denn so eine Verlinkung zu Seiten von Safer Internet aus Österreich, die ähnlich wie ClickSafe hier ein sehr gutes Angebot haben, um Eltern und Erziehungsberechtigte zu unterstützen, wie sie denn damit umgehen, wenn Kinder etwas haben wollen, weil eben andere auch hier ein Smartphone haben oder andere nutzen auch die App, obwohl die vielleicht erst ab 16 ist, wie man da vielleicht versuchen kann, seiner Erziehungsverantwortung gerecht zu werden, aber auch den kindlichen Bedürfnissen dabei sein zu wollen oder auch dazu zu gehören. Und das war eine Erkenntnis, die wir auch mal, oder die ich auch mal gewonnen habe bei einem Gespräch mit einem Lehrer, der von Kindern, von Schülerinnen und Schülern oft das angesprochen wird, wenn sie Verstörendes auf dem Smartphone sehen, aber damit nicht zu ihren Eltern gehen wollen. Aus dem Grund, sie haben Angst, die Eltern nehmen ihnen das Gerät weg. Die Reaktion von Eltern ist dann natürlich ganz natürlich. Sie wollen das Kind schützen, dann nehme ich das weg, was mein Kind bedroht. Aber das Kind hat ganz andere Ängste, dann eben dann nicht mehr dazuzugehören, ausgeschlossen zu sein. Und diesen Zwiespalt, wie wir es schaffen können, diese junge Generation, ihnen nicht die Technik zu verbieten, sondern trotzdem vor den Risiken und Gefahren und Ablenkungen in dieser Entwicklungszeit zu schützen, ist was, wo eine Schule, wenn sie sagt, ihr könnt das während der Schulzeit wenn dann hier einsperren und nehmt es wieder mit, wenn ihr rausgeht, ihr kann ein Schritt sein, die Schule von diesen Einflüssen freizuhalten. Und wenn das Handy als Unterrichtsmittel verwendet wird, kann es wieder rausgeholt werden, um eben dann auch den verantwortungsvollen Umgang zu vermitteln. Also das sind Themen, die wir als Gesellschaft weiterhin mit uns mitschleppen, in Anführungszeichen, weil wir natürlich auch die digitale Transformation haben wollen und auch frühzeitig dafür sorgen wollen, dass Menschen vertraut sind im Umgang, aber eben auch verantwortungsvoll es nutzen können.
Ich finde, das war ein gutes Schlusswort. Ich weiß gar nicht, wir haben überzogen, glaube ich, heute, oder?
Wir sind heute ein bisschen länger, aber das ist gut. Das haben wir auch am Anfang gesagt, dass es heute ein bisschen länger wird. Lieber Rudi, lieber Chef, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke, liebe Zuhörenden, dass ihr auch zugehört habt. Wie immer, alle weiteren Infos in den Shownotes. Herzlichen Dank und der nächste Datenzirkus kommt sicher bald. Wir hören uns. Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ciao.